Мирішися. Аху. Diese Filme, die machen betroffen. Und wir begreifen nicht, warum. Warum lässt Gott das zu? Da spricht jemand in einem Land, in dem seit 40 Jahren Krieg herrscht, von der Liebe. Und er wird verfolgt. Oder in einem anderen Land, in dem sich ebenfalls aufgrund von Bürgerkrieg und der Macht von Drogenkartellen nur eine schwache Staatsmacht entwickeln konnte, spricht er von Liebe, der Befreiung von Ängsten. Und auch er wird verfolgt. Und dabei hat er doch den Menschen eine echte Alternative zu bieten. Die Botschaft des Evangeliums. Die Botschaft von Gottes Liebe zu uns Menschen. Die Botschaft von der Liebe unter den Menschen. Und ein Leben frei von Angst vor bösen Geistern oder Zwang oder legitimierter Gewalt. Unverständlich. Doch ist das so? Jesus selbst hat es uns angekündigt. In Johannes 15, die Verse 18 bis 21 lesen wir: Wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das ihre lieben, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt des Wortes, das ich euch gesagt habe, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie mein Wort gehalten haben, werden sie auch das eure halten. Aber dies alles werden sie euch tun um meines Namens willen, weil sie den nicht kennen, der mich gesandt hat. Diese Worte sind eingebettet in die sogenannte Abschiedsrede Jesu an seine Jünger, die Kapitel im Johannesevangelium 13 bis 17. Jesus ist zwar unter Jubel in Jerusalem eingezogen, er weiß jedoch, dass ihr Spott, Folter und Kreuzigung bevorsteht. Und in diesem Wissen wendet sich Jesus seinen Jüngern zu, als den Grundstock der Heilsgemeinde Gottes, in der Zwischenzeit zwischen Auferstehung und Himmelfahrt einerseits und Jesu Wiederkommen als König. Ihr kennt vielleicht diese Passagen über die Fußwaschung Jesu an seine Jünger, die Vorhersage des Verrats und der Verleugnung oder das Gleichnis vom Weinstock. Frucht sollen wir bringen, Gottes Liebe der Welt verkündigen, Gottes Geist in uns wirken lassen und somit in diesem Geist leben, das heißt sich freimachen von dem, was uns zwingt, Dinge zu tun, von denen wir wissen, dass sie uns oder anderen schaden. Eigentlich eine Aufgabe, von der man meint, sie können nur auf fruchtbarem Boden fallen und somit nur mit offenen Armen empfangen werden. Doch Jesus kennt uns Menschen, er kennt die Welt und er wird es auch am eigenen Leib erfahren. Er, der Wasser in Wein verwandelt hat, der Kranke heilte, gleichwohl ihre Krankheit nach menschlichem Ermessen unheilbar erschien. Ja, der sogar Tote wieder zum Leben erweckt hatte, wird, obwohl dies alles die Menschen wussten, verspottet, ausgepeitscht und gekreuzigt. Eine Todesart, in der sich Folter und Mord vereinigt. Und er sagt seinen Jüngern voraus, dass das, was ich erleide, das werdet auch ihr erleiden. Diese Ankündigung, die bewirkt bei mir persönlich zweierlei. Zum einen ist es etwas Erschreckendes. Mir droht durch diejenigen, denen ich doch nur Gutes will, Ablehnung. Ablehnung bis hin zu Folter und Tod. Aber zum anderen auch etwas Tröstliches. Es liegt nicht an mir. Und ich bin auch nicht alleine. Seien wir ehrlich zu uns selbst. Wichtig ist, dass wir, jedenfalls vor unserer Bekehrung, von exakt dieser Welt waren, die uns jetzt verfolgt. Und ich überrasche mich, dass ich nicht immer frei bin von dem, was diese Welt ausmacht. Wie gehe ich denn mit Menschen um, die sich in Herkunft, Sprache, Aussehen von mir unterscheiden, die einfach nur anders, als ich es gewohnt bin, essen, leben, eine andere Kultur pflegen? Ich denke, gerade in der heutigen Zeit, ich nenne die Flüchtlingswelle seit 2015 und ganz aktuell der Umgang mit den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine, das ist ein guter Lehrmeister zu begreifen, wie die Welt tickt. Wohin setze ich mich? Wenn ich in der Straßenbahn nach einem freien Sitzplatz Ausschau halte, ist es mir egal, ob mein Sitznachbar schwarz ist oder arabisch aussieht? Bin ich bereit, meine gewohnte Gemütlichkeit auf den Prüfstand zu stellen, um mich auf andere Formen des Zusammenlebens, möglicherweise auch in der eigenen Gemeinde, einzulassen? Wir Mittel- und Nordeuropäer halten ja sehr viel von einem gesunden Abstand, Zurückhaltung, Beherrschung. Andere Kulturen suchen Nähe, leben Emotionen aus und verleihen ihnen Ausdruck in einer offenen und lebhaften, für uns oftmals als zu laut empfundenen Art. Gewohnte Lieder sind uns wichtig. Neue Lieder bewirken manchmal in uns Trauer über den Verlust der schönen alten Zeit. Damit ich nicht falsch verstanden werde, ich möchte in keiner Art und Weise das, was unseren Schwestern und Brüdern in Afghanistan, Kolumbien und in vielen anderen Ländern dieser Erde widerfährt, relativieren oder gar legitimieren. Worum es mir hier und jetzt geht, ist schlichtweg das Problembewusstsein, dass wir selbst manchmal in unserem Denken gar nicht so weit weg sind. Wir haben das große Glück, in einem Land zu leben, in dem zum einen das Gewaltmonopol in der Hand des Staates liegt, sodass brennende Häuser andersdenkender oder lebender zwar vorkommen, aber jedoch die absolute Ausnahme darstellen. Und Meinungs- und Religionsfreiheit durch dieses Gewaltmonopol geschützt werden. Ich behaupte, dass wenn in unserem Land und der unmittelbaren Umgebung, in der wir unseren Alltag leben, durch Gewalt, Krieg oder anarchische Zustände geprägt sein würde, auch bei uns die Verfolgung Andersdenkender stattfinde, weil es Teil unserer Welt ist. Wir Menschen verändern uns nicht gerne. Und alles, was anders ist, nehmen wir häufig als Bedrohung wahr. Wir brauchen Zeit, uns an das Andere, das Neue zu gewöhnen, es kennenzulernen und dann, wenn es den Schrecken des Neuen verloren hat, es wieder als gewohnt anzunehmen. Und Jesus weiß das. Er wusste, dass er mit seiner Sicht auf die alttestamentarischen Gesetze radikal in die damalige Gesellschaft eintrat. Er sagt selbst, dass er von diesem Gesetz kein kein Jota und kein Hähnchen wegnehmen will, aber mit seiner Botschaft dieses Gesetz nach seinem Sinn und Zweck auszulegen, nämlich unter dem obersten Gesetz der Liebe Gottes und den Menschen eben zu sehen, bricht er mit denen, die alleine nach den Buchstaben gehen, um den Preis der Menschlichkeit. Und damit greift er in die Machtposition derer, die das Monopol über die Auslegung dieser Gesetze damals innehatte. Und immer dann, wenn ich in die Position eines anderen eingreife, diese Position untergrabe, bewirke ich dessen Widerstand. Afghanistan ist ein Land, in dem der Stamm, in dem ich hineingeboren bin, eine besondere Bedeutung hat. Er bewirkt zum einen Schutz. Er gibt Nahrung, Arbeit, alles, was ich zum Leben benötige, verlangt aber auch absolute Loyalität. Es gibt Stimmen, die vertreten die Auffassung, dass die Stammestradition in Afghanistan eine noch größere Macht hat als der Islam selbst. Der Islam selbst wiederum kennt das Bekenntnis zu einem Glauben als eine Willensentscheidung nicht. Denn nach seiner Lehre kommt jeder Mensch bereits als Muslim zur Welt, auch ein Kind beispielsweise christlicher Eltern. Und daher können nach seiner Lehre Menschen zum islamischen Glauben zurückkehren. Wieder natürlich und daher unter Strafe gestellt, ist dagegen der Abfall vom Islam und die Zuwendung zu einem anderen Glauben. Und gar nicht so weit von unserer Gesellschaft entfernt liegt auch dieses Beispiel aus Kolumbien. Die Bekehrung zum christlichen Glauben indigener Menschen wird als ein Eingriff in die indigene Kultur gesehen, die in Abkehr zu früheren Verhalten der Herrschenden, alles, was indigen war, auszumerzen, nunmehr absolut geschützt werden soll. Und ja, es ist richtig, wir Europäer haben in früheren Jahren, und wenn wir genau hinschauen, ich verweise auf die Erkenntnisse aus Kanada, noch bis in die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts, damals lebten viele von uns hier schon, den christlichen Glauben dazu missbraucht haben, anderen unsere Werte aufzuzwingen. Und das war falsch. Wir haben dadurch viel unmenschliches Leid über diese Menschen gebracht. Wir haben das Gebot der Liebe missachtet. Jesus hat geweint über uns. Und nun ernten wir die Früchte unseres Handelns. Unsere Geschwister leiden nun über das andere Extrem, nämlich den Schutz des zu dieser Kultur gehörenden Schamanismus, wobei übersehen wird, dass bereits in seiner Urform der Schamanismus ein Ritual ist zur Abwendung vor Strafe und Unheil, also die Instrumentalisierung unserer Ängste vor bösen Geistern. Und dieses Extrem treibt Blüten, bittere Blüten, in einem Klima eines schwachen Staates infolge eines ebenfalls langen und unmenschlichen Bürgerkriegs. Auf das Entstehen der Drogenkartelle ging zurück auf die Finanzierung des Krieges, bis man gemerkt hat, man kann ja auch darüber hinaus noch gut Geld damit verdienen. Und in all diesen Fällen muss gelebter christlicher Glaube, der doch die Liebe in den Mittelpunkt stellt, wie ein Angriff auf diejenigen wirken, die vom Status quo gut leben. Denn mit Angst lässt sich gut herrschen. Jesus Christus weiß das. Und deshalb bereitet er seine Jünger und damit auch uns darauf vor. Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass jedes Wort, was wir sagen, auf die Goldwaage gelegt werden wird. Will heißen, es wird argwöhnisch gehört und belauert. Diese Worte haben aber auch etwas Tröstliches. Ich erfahre Ablehnung, Verfolgung und Tod nicht, weil ich etwas falsch gemacht habe, sondern in Jesu Namen, Das heißt, aufgrund der Botschaft, die ich verkündige, ich bin es nicht, der etwas falsch gemacht hat, sich falsch verhalten hat, falsche Worte gewählt habe. Nein, es ist die Botschaft, die ich verkünde, etwas so radikal und revolutionär anderes, als wir Menschen es bisher erlebt haben, dass sie dort, wo sie nicht auf fruchtbaren Boden fällt, nur Ablehnung hervorrufen kann. Die Welt, das sind wir Menschen. Das ist kein abstrakter Begriff, hinter dem wir uns verstecken können. Es sind Menschen, die infolge des Sündenfalls, trotz Gottes perfekter Schöpfung, infolge der Tatsache, dass Gott uns den freien Willen zur Entscheidung gelassen hat, uns eben doch nicht Gott zugewandt haben, weil wir ihn nicht kennen oder uns bewusst gegen ihn entschieden haben. Gott will uns nicht als Marionetten. Er will, dass wir uns bewusst für ihn entscheiden. Und das birgt naturgemäß auch die Gefahr in sich, dass wir uns auch bewusst gegen ihn entscheiden. Und ein Leben ohne Gott bewirkt, dass Menschen Dinge tun, die Leid und Zerstörung zur Folge haben. Durch den Sündenfall, durch das absolute Streben nach Erkenntnis und durch das Unterordnen alles um mich herum, unter das Ich, der Mensch und seine Bedürfnisse als Mittelpunkt alles Handels und Strebens, beantwortet sich damit auch die Frage, warum lässt Gott das zu? Und dennoch ist es unser Auftrag, vorzubringen, die Liebe Gottes zu den Menschen zu bringen und selbst liebevoll zu handeln. Denn nur so können wir diese Kälte des Egoismus durchbrechen und darauf hinarbeiten, dass Gottes wunderbare Schöpfung offenbar wird. Und hierbei sind wir nicht alleine auf uns gestellt. Jesus selbst sagt uns einige Zeilen vorher, ich lese aus Johannes 14, Vers 16 und 17, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch ist in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn erkennt. Ihr erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird bei euch sein. Und auch einige Zeilen nach unserem Text, Johannes 5, 15, Vers 26 und 27, wenn der Beistand gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird der von mir zeugen. Aber auch ihr zeugt, weil ihr von Anfang an bei mir seid. Jesus sorgt für uns, auch in der Bedrängnis. Er sagt den Jüngern zu, dass, wenn er nicht mehr körperlich bei ihnen ist, er den Vater bitten werden wird, uns den Heiligen Geist, den Geist der Wahrheit, zu senden. Er ist in uns und er wird uns leiten, uns die richtigen Worte geben und uns beistehen in unserer Bedrängnis. Und was bedeutet das jetzt konkret für uns und unsere Geschwister in Indien, Afghanistan, in anderen Ländern dieser Erde? Für uns selbst, so denke ich, ist es der Mut, den wir schöpfen dürfen aus der Zusage, was dir widerfährt, ist ganz normal. Es hat nichts mit dir zu tun, sondern mit der Botschaft, die du verkündest. Du bist ein Leidensgefährte Jesu Christi. Der Volksmund sagt auch, und das meine ich jetzt nicht zynisch, auch wenn es so klingen mag, geteiltes Leid ist halbes Leid. Und noch darüber hinaus dürfen wir daraus auch Mut schöpfen, dass Gott uns beisteht durch seinen Geist. Wir sind nicht allein, denn Gott wirkt durch seinen Geist in uns. Er steht uns bei. Lassen wir uns nicht entmutigen durch eine Gesellschaft, die uns aufgrund unserer Botschaft und die in ihr sichtbar werdenden Werte belächelt, unsere Diakonie gerne annimmt, da sie ihr Kosten spart, unser Evangelium aber ablehnt, weil es in seiner Konsequenz zu Veränderungen auffordert. Lassen Sie uns trotzdem weitermachen. Und für unsere Geschwister, Gebet, Gebet und noch einmal Gebet. Es ist ein Zeichen der geschwisterlichen Liebe, wenn wir immer wieder für sie beten. Und es bewirkt bei Gott etwas, weil er es uns zugesagt hat, dass unser Gebet wirkt, unabhängig davon, dass Gott auch selbst für unsere Geschwister sorgt. Es bewirkt bei ihnen Trost, wenn sie wissen, wir sind miteinander verbunden. Wir haben sie nicht vergessen. Und sie werden davon erfahren, dass wir für sie beten. Ich bin davon überzeugt, dass Organisationen wie Open Doors und andere dafür sorgen, dass unsere Geschwister wissen, wir wollen sie mit unserem Gebet in ihrem Leid tragen. Und so können wir beitragen, dass ihr Leid um Jesu Namen willen ein Stück weit besser wird.